Wunderschönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Der Benny hat es schon gesagt, ich bin nicht der Samuel, der ist krank. Ich soll euch ganz, ganz liebe Grüße von ihm sagen. Und Sammy, falls du jetzt zuguckst, dann Grüße und gute Besserung. Werd schnell gesund und wünschen dir alles Gute auch von hier aus. Ja, jetzt müsst ihr halt mit mir Vorlieb nehmen, aber dafür habe ich ein spannendes Thema mitgebracht, nämlich die letzte Predigt in der Jona-Reihe. Wir werden am nächsten Sonntag noch einen Taufgottesdienst haben, da geht es auch noch mal kurz um Jona, aber die chronologische Folge ist dann abgeschlossen. Wir werden heute das letzte Kapitel uns angucken im Jona-Buch, das Kapitel 4, und werden damit das Chronologische dann auch beschließen. Und es wird nochmal richtig spannend. Für diejenigen von euch, die letzten Male nicht dabei waren, nochmal ganz kurz eine Zusammenfassung von der Jona-Geschichte. Jona war ein Prophet Gottes, einer der bekanntesten in der Bibel. Und der hat einen Auftrag von Gott bekommen. Ihm wurde gesagt, geh nach Ninive. Das war eine Stadt ganz, ganz weit weg in einem assyrischen Weltreich. Musste mehrere Wochen lang reisen, bis er dahin kommt. Und er soll dahin gehen und soll das Gericht Gottes predigen, weil die Menschen dort nicht gut leben und ziemlich schlimme Dinge mit sich und mit anderen Menschen anstellen. Und Jona hatte aber Angst, er lief weg, er ging auf ein Schiff, das genau in die andere Richtung fuhr, nicht nach Ninive, sondern nach Spanien, und dort sandte Gott dann einen Sturm, und Jona wurde dann über Bord geworfen, und da wurde von einem Fisch aufgefangen. Er hat da 3 Tage gelebt in dem Fisch, wurde dort ausgespuckt dann von dem Fisch, und dann hat Gott nochmal seinen Auftrag erneuert und gesagt, Mensch, geh jetzt hin und predige das Gericht in Ninive. Und dann ging er, wir haben letzte Woche davon gehört, und was passierte dann? Die Menschen in Ninive kehrten um und taten Buße. Und der Predigtext von letzter Woche, der endete mit folgenden Worten. Ich habe es euch mitgebracht aus Jona 3, Vers 10. Gott sah, dass sie sich von ihrem bösen Treiben abwandten, also die Leute in Ninive. Das tat ihm leid, sie zu vernichten, und er führte seine Drohung nicht aus. Es tat Gott leid, er hatte Gnade und Barmherzigkeit für die Menschen in Ninive. Also der Zorn Gottes, darum ging es letzte Woche, der mündete darin, dass die Menschen sich zu Gott bekehrten, umkehrten, und das führte dazu, dass Gott sie verschonen wollte. Und das bekam jetzt auch Jona mit. Wie reagierte er darauf? Das lesen wir jetzt im nächsten Kapitel, Kapitel 4. Das gefiel Jona gar nicht und er wurde zornig. Er sagte, ach Herr, genau das habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich ja auch nach Spanien fliehen. Ich wusste es doch, du bist voll Liebe und Erbarmen. Du hast Geduld, deine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das du androhst, tut dir hinterher leid. Deshalb nimm mein Leben zurück, Herr. Sterben will ich, das ist besser als weiterleben. Aber der Herr fragte ihn, hast du ein Recht dazu, so zornig zu sein? Erstmal diese 4 Verse. Jona ist richtig sauer. Jona ist richtig sauer, warum? Weil Gott barmherzig war. Weil er barmherzig war. Weil er nicht das einhält, was er angedroht hatte. Weil er diese Assyrer nicht einfach platt macht. Er ist sauer darauf, dass er ihnen einfach vergibt, weil sie Buße getan haben. Kannst du diesen Zorn Jonas verstehen? Ist Barmherzigkeit gut? Oder nicht? Sollten wir barmherzig sein oder nicht? Ist es gut, dass Gott barmherzig ist oder nicht? Ich erinnere uns noch mal kurz an das, weshalb Gott vor der Bußpredigt Jonas so zornig auf die Niniviten war. Das Volk, zu dem sie gehörten, führte einen schrecklichen Krieg, einen Eroberungskrieg. Und da passen ganz gut so Stichworte dazu wie Gewalt, Folter, Verstümmelung, Versklavung, Deportation, Misshandlung, Abschreckung und noch ein paar andere Worte mehr. Die Assyrer waren ein Terrorstaat, die Stück für Stück die Länder, die sie eroberten, die Leute da deportierten und irgendwo anders ansiedelten und schlimme Dinge mit ihnen machten. Und das war natürlich schlimm. Zudem lebte das Volk Ninive eine große soziale Ungerechtigkeit. Sie waren moralisch verkommen, sie waren religiös verirrt, dem Gott Assur anbetend, standen sie gegen all das,
für das Jona stand und für das eigentlich auch Gott stand, weshalb er zornig war ursprünglich. Aber im Unterschied zu Jona ließ Gottes Zorn ab, als die Menschen zu ihm umkehrten. Und dann war für Jona auch noch eine Sache sehr wichtig, weil die Assyrer, hatten damit gedroht, auch Israel einzunehmen. Israel zahlte zu dem Zeitpunkt schon kräftig Steuern, damit sie nicht überfallen wurden von den Assyrern. Aber das stand oft bevor. Und so dachte Jona, Mensch, da können wir nicht sicher sein. Und deswegen wünschte er sich auch nicht, dass die Assyrer verschont blieben. Jona wollte keine Vergebung und er wollte keine Barmherzigkeit. Kannst du nachvollziehen? Gar nicht so einfach, die Situation. Ich bringe die Frage mal näher in unseren Alltag, wenn es darum geht, ist Barmherzigkeit eigentlich was Gutes oder nicht? Wollen wir das oder wollen wir das nicht? Stell dir einfach mal vor, du bist im Gespräch mit ein paar Freunden, ein paar Freundinnen und dann redet ihr über dies, das, Ananas und auch dann über irgendwelche Personen, die ihr gemeinsam kennt und dann rutscht dir das plötzlich raus. Du wolltest es eigentlich gar nicht sagen, aber du hast es dann doch erzählt, dass ein Freund, ein gemeinsamer Freund der Gruppe heimlich Steuern hinterzogen hat und jetzt Probleme mit dem Finanzamt hat. Und der hat es dir eigentlich im Vertrauen gesagt, dass du dafür betest. Aber irgendwie war die Stimmung gerade so und dann hast du gedacht, das finden die Leute auch interessant und dann hast du es einfach erzählt. Und schon als du es erzählt hast, hast du gedacht, oh Mann, das war jetzt ein Fehler. Und die anderen haben auch ein paar Witzchen drüber gemacht und dann hattest du ein richtig schlechtes Gewissen. Eine Person war noch da, die sowieso nichts für sich behalten kann und du wusstest, jetzt kommt es irgendwie raus. Und jetzt gehst du zu dem Freund und du bittest um Vergebung. Ist Barmherzigkeit dann gut oder nicht gut? Wahrscheinlich sagst du, es ist gut, weil sonst wäre es ziemlich blöd für dich. Aber jetzt überleg dir mal, das wäre andersrum gewesen. Der andere hätte über dich ein Geheimnis verraten und du stellst es blöd da vor den anderen. Findest du dann Barmherzigkeit immer noch genauso gut? Das ist die Frage. Gehen wir noch tiefer in das Thema rein. Stell dir mal Folgendes vor, du bist verheiratet und du bist fremdgegangen. Haben es vorher auch gehört in dem Zeugnis. Es war eigentlich gar nicht deine Absicht, du sahst dieses als einen Riesenfehler an und du bereust das und du kommst zurück und zu deiner Frau oder zu deinem Mann und dann bekennst du das. Wäre es gut, wenn dein Ehepartner barmherzig wäre oder nicht? Und jetzt mach es mal andersrum. Jetzt stell dir mal vor, dein Partner macht das mit dir. Ist Barmherzigkeit denn immer noch gut für dich? Oder muss ja nichts so Großes sein. Wie ist das mit den nervigen Verhaltensweisen von deinem Partner oder von deinen Eltern? Oder du machst Verwandtschaftsbesuch und dann sind diese keine Riesenthemen, aber immer dieselben Wunden, die man reinschlägt. Immer dasselbe, wo man so reinbohrt. Und du merkst, du bist total empfindlich schon dafür. Lebst du eine Haltung der Barmherzigkeit für die Fehler deiner Geschwister, deiner Eltern, deiner Kinder oder nicht? Und findest du es gut, wenn andere dir gegenüber diese Haltung der Barmherzigkeit haben? Ist eine Haltung der Barmherzigkeit erstrebenswert? Und ich habe nochmal ein anderes Beispiel, das gerade so in unsere Zeit passt. Ja, wird zurzeit ja sehr viel über Politiker geschimpft und so. Vor kurzem waren Wahlen und vielleicht ist es auch so, dass die Partei, die du bevorzugt hast, überhaupt gar nicht so viel gewählt wurde, wie du es gerne gehabt hättest und vielleicht jetzt gar nicht regiert. Und dann wird viel über Politiker geschimpft. Politiker machen Fehler, benachteiligen dich vielleicht. Vielleicht ist die Partei an die Macht gekommen, von dem du weißt, wenn die das Parteiprogramm so umsetzen, hat es persönliche, vielleicht auch finanzielle Konsequenzen für dich. Und dann ärgerst du dich darüber. Und das darfst du ja auch. Ne? Man muss auch nichts Falsches gut reden, wenn Politiker was falsch machen, auch dann muss man das nicht gut reden. Musste Jona ja auch nicht. Von Jona wurde ja nicht verlangt, dass er sagen musste, dass die Assyrer alles gut gemacht hatten. Aber Gott fordert ihn heraus, barmherzig zu sein. Wie barmherzig bist du mit den Politikern? Mit deinem Chef auf der Arbeit? Mit irgendwelchen anderen Vorgesetzten? Mit Leitern aus der Gemeinde? Mit Leitern aus deinem Verein? Wie barmherzig bist du? Ist das eine Grundhaltung von dir, Barmherzigkeit? Es ist immer einfacher, Barmherzigkeit von anderen zu empfangen, als selber Barmherzigkeit zu geben. Oder? Weil dann muss ich meine eigenen Ängste, meine eigenen Verletzungen, meinen eigenen Stolz überwinden. Und das kostet was, wenn ich barmherzig sein will. Auch mir selbst gegenüber. Es ist ein wichtiges Thema. Kannst du barmherzig dir selbst gegenüber sein, mit deinen Fehlern? Ist Barmherzigkeit eine gute Grundhaltung? Jona, der konnte in diesem Fall nicht barmherzig sein. Er wollte die Assyrer vernichtet sehen, aufgrund ihrer bösen Taten und aufgrund der potenziellen Gefahr, die von ihnen ausging für das Volk Israel. Und dann zeigt sich sein wahres Herz. Er hatte Probleme mit Gottes Barmherzigkeit und Gnade gegenüber anderen. Nicht gegenüber sich selbst. Da fand er Barmherzigkeit gut. Ja, auch, dass er dann so wieder umkehren durfte und so, dass Gott ihn wieder angenommen hat. Aber gegenüber anderen. Und es stellt ja uns die Frage, wem gehört die Barmherzigkeit? In dem Fall gehört sie Jona und dem Volk Israel. Hat das Volk Israel Barmherzigkeit für sich gepachtet? Oder dürfen auch die anderen Völker Barmherzigkeit haben? Oder auf uns bezogen, hast du die Barmherzigkeit für dich gepachtet? Oder kannst du auch barmherzig zu anderen sein? Und Jona wirft Gott vor, voll Liebe und Erbarmen zu sein, voller Geduld und Güte. Was ist das für ein Vorwurf? Eigentlich ist doch was Gutes, oder? Jona zitiert einen Bibelvers. Er zitiert 2. Mose 34, Vers 6. Er zitiert einen Satz, in dem Gott seine Barmherzigkeit, seine Güte und Liebe dem Volk Israel zuspricht. Dem Volk Israel. Dieser Satz, den Jona da ausspricht, der weiß ganz genau, wo der steht. Der steht im Zusammenhang mit dem Volk Israel, mit den Zusagen für das Volk Israel. Mit dem, dass Gott das Volk Israel erwählt hat und deswegen barmherzig und gütig ist. Und Jona sagt damit, Gott, erinnerst du dich? Erinnerst du dich an dieses Zitat, mit dem ich dich jetzt konfrontiere? Deine Güte, Barmherzigkeit und Liebe gehört uns, dem Volk Israel. Die gehört doch gar nicht den Assyrern. Die gehört gar nicht den Leuten aus Ninive. Wo kommen wir denn hin, wenn wir nichts mehr Besonderes sind? Wenn die Gnade, Liebe und Barmherzigkeit plötzlich allen gehört? Dann sind wir ja gar nichts Besonderes mehr, oder? Wenn alle besonders sind, wie kann das besonders sein, dann besonders sein? Dann ist es besonders sein ja normal und nicht mehr besonders, wenn alle besonders sind. Dann sagt Jona, was total abgefahren ist. Er sagt, Gott, dann sterbe ich lieber. Ja, wo kommt das denn her? Dann sterbe ich lieber. Entscheide dich, Gott, wem du gnädig bist. Deinem Volk und mir oder den Assyrern? Wenn du den Assyrern, den Leuten aus Ninive, gnädig bist, dann brauche ich deine Gnade nicht mehr, dann will ich sterben. Was bringt das dann hier alles noch? Ich weiß nicht, ob das eine Überreaktion war, aber das steckt irgendwas ganz, ganz tief in Jona drin. Wir werden gleich entdecken, was das ist. Das ist ganz schön krass. Dieses Besonderssein, kann das sein, dass es auch heute noch irgendwas in uns zum Klingen bringt, dass das nicht nur was war, was zur Zeit Jona und beim Volk Israel eine Rolle gespielt hat, sondern auch bei uns heute noch? Mal jetzt ganz abgesehen von unserer Religion oder von unserem Glauben. Ich glaube, das betrifft so eine Grundhaltung von uns Menschen. Wir wollen doch etwas Besonderes sein, oder? Uns ein bisschen abheben von anderen. Wir wollen gut sein in dieser Welt. Wir wollen gut klarkommen mit dieser Welt. Das wollen wir doch alle. Es gehört doch zu den Hauptantreibern in unserem Leben, dass wir besser sein wollen als andere in irgendetwas. Ja? Jeder will es ja irgendwie richtig machen oder gut machen. Und dann sind Leute reicher als wir und dann sehen wir das und vielleicht werden wir ein bisschen neidisch und dann sagen wir, ja, aber wir sind ja auch nicht glücklich. Geld macht ja auch nicht glücklich. Wir finden schon was, wo wir ein bisschen besser sind. Wir sind ein bisschen glücklicher, ja? Haben nicht so viele Sorgen oder was weiß ich was. Und dann sind Leute verheiratet und wir selbst vielleicht nicht und dann sagen wir uns, ja, bestimmt haben die auch mal Streit, das ist ja auch nicht so das Gelbe vom Ei. Oder wir sind, weil wir verheiratet sind, neidisch auf Singles, weil die viel mehr Freiraum haben und dann denken wir, ja, aber die sind vielleicht auch manchmal einsam. Dann reden wir das schön. Ne? Dann haben Leute gut erzogene Kinder, dann sagen wir, ja, aber wer weiß, wie es bei denen zu Hause aussieht. Ne? Weiß ja auch niemand, bestimmt sind sie sich da auch nicht immer so grün. Dann sind Leute erfolgreicher. Ja, aber dann denken wir, dann müssen sie so viel Zeit in ihren Job investieren, dann haben die bestimmt nicht so viel Zeit für ihre Familie oder für Hobbys und dann bestimmt ist dann das auch nicht so gut. Ja. Oder dann denken wir, oh, ja, die ist ja Hausfrau, die hält sich bestimmt für was Besseres, wenn sie die ganze Zeit für ihre Kinder da ist, kann man denken. Oder man kann aber auch direkt das Gegenteil denken. Oh, die arbeitet schon wieder, obwohl sie Kinder hat, die hält sich ja bestimmt für was Besseres. Ja. Wir machen uns das manchmal so zurecht, rechtfertigen unseren Lebensstil. Unseren Erziehungsstil und Weil wir wollen was Besonderes sein. Einfach, weil wir es richtig machen wollen. Wir wollen, dass die Art und Weise, wie wir leben und etwas machen, richtig ist. Richtiger als bei anderen. Und dann entstehen so Bubbles, ja, so Blasen, in denen wir uns bewegen. Mit Leuten, die gleiche Interesse haben, die gleiche Art vielleicht von Erziehung bevorzugen, die gleiche Art von der Einstellung zur Karriere, die gleiche Art von Glauben auch und so weiter. Und dann entstehen so Bubbles in unserer Gesellschaft. Es liegt dann daran, dass wir bestätigt werden wollen in dem, was wir richtig leben. Bestätigt werden in unserer Besonderheit. Und das gleiche Prinzip, das nehmen wir auch in den geistlichen Bereich mit, wenn wir nicht aufpassen. Gott soll mir gnädig sein. Und ich habe erfahren, dass er das ist. Und das ist gut. Und das ist was ganz Wichtiges, dass wir das begreifen, wie gnädig uns Gott ist. Und dann wachsen wir darin, erkennen immer mehr von dieser Gnade. Und dann leben wir unseren Glauben und unsere Hingabe auf eine bestimmte Art und Weise, wie wir das für uns erkannt haben. Und dann erkenne ich dann Gott auf eine bestimmte Art und Weise. Und je mehr ich diese Hingabe lebe, je mehr ich investiere in das Reich Gottes, je mehr Kraft und Zeit und Opfer ich bringe für Gott, desto mehr verfestigen sich diese Strukturen. Verfestigt sich diese Art und Weise, wie ich glaube, wie ich wachse, wie ich meine Heiligung lebe, wie ich meine Jüngerschaft lebe und so weiter. Es verfestigt sich. Und desto sicherer werde ich darin. Und desto mehr erfahre ich vielleicht auch den Segen Gottes. Und dann werde ich immer noch mehr überzeugt davon, dass genauso wie ich meinen Glauben lebe, es genau richtig ist. Es kann sogar passieren, dass ich dann über andere urteile, die andere Zugänge zu Gott haben. Ich dann denke, ja, das ist auch eine Art Nachfolge zu leben, auch eine Art Jüngerschaft zu leben, auch eine Art Heiligung zu leben, aber meine ist besser. Und die Schwerpunktthemen, die ich habe für mich, die sind noch besser. Und wenn ich lang genug suche, dann finde ich auch in jedem Ansatz irgendwas Schlechtes. Ganz normal. Und das ist ja was Christen zum Teil auch auseinandergetrieben hat. Ja? Und wo Christen übereinander so geredet haben. Katholische Kirche über die evangelische Kirche über die Freikirchen untereinander, je nachdem, welches Profil man hat. Und jetzt sind wir hier in der Gemeinde und wir sind ungefähr, weiß nicht, 500 Leute, die hier mehr oder weniger regelmäßig vorbeikommen. 350 Gottesdienstbesucher im Schnitt. Verteilt auf zwei Gottesdienste. Und da sind so viele Glaubensansätze und so viele Erfahrungen mit Gott und so viele Wege zu Gott, dass wir da manchmal auch in Gefahr stehen, zu sagen, Mensch, mein Weg ist der beste. Wie ich den Heiligen Geist spüre und erlebe, das ist besser als die andere Person. Wie ich die Bibel lese und auslege, das ist besser als die andere Person. Und so leben wir darin, und nehmen die Barmherzigkeit Gottes für uns in Anspruch und wir erleben sie auch wirklich, weil Gott sie uns wirklich schenkt. Gott ist wirklich barmherzig zu dir. Und Gott hat seine Barmherzigkeit dir gegenüber schon so vielfach gezeigt. Und trotzdem bedeutet das nicht, dass er nicht auf andere Weise auch zu anderen barmherzig sein kann. Aber gib uns was zu bedenken mit, oder Jona macht es eigentlich hier. Liegt die Definition von Barmherzigkeit nicht gerade darin, dass sie Falsches vergibt? Dass sie unverdient ist? Hast du wirklich deswegen die Gnade Gottes erlebt und gespürt, weil du einen bestimmten Stil deines Glaubens gelebt hast? Dass du bestimmte Schwerpunktthemen für dich gesetzt hast? Oder bist du ihm wirklich begegnet, weil Gott gnädig ist? Weil er dir seine Barmherzigkeit aus Gnade zukommen lassen hat? Das ist ein Unterschied, ne? Für Jona war das ein Riesending, dass Gott jetzt anderen, die es nicht verdient haben, so gnädig ist. Es liegt sehr nahe, dass sich Jona ungefähr Folgendes gedacht hat. Ja. Wir Israeliten, wir sind doch das erwählte Volk, halten Gesetze ein, opfern, werden zur Rechenschaft gezogen, wenn wir was falsch gemacht haben. Wir sind die, die schon eine jahrhundertlange Geschichte mit Gott haben. Gott hat Abraham berufen, wir waren in der Gefangenschaft in Ägypten, haben viel Leid erlebt, haben den Auszug erlebt, waren manchmal ungehorsam, wurden zurechtgewiesen von Gott. Wir haben die Opfer, die Gott von uns gefordert hat, die haben wir eingehalten. Die Gebote, die lehren wir. Da bemühen wir uns, normalerweise die zu halten. Und wenn nicht, dann nehmen wir die Strafe Gottes entgegen und dann ändern wir uns wieder. Und wir haben Jahrhunderte darin gelebt und uns das verdient, dass Gott jetzt barmherzig ist, oder? Wir strengen uns doch so richtig an. Am Anfang, klar, da stand die freie Erwählung bei Abraham. Aber jetzt über die Jahrhunderte haben wir uns doch den Segen Gottes verdient, oder nicht? Haben wir uns die Barmherzigkeit verdient? Und jetzt kommt das Volk der Assyrer in der Stadt Ninive. Und was sie geleistet haben, sie haben nur Schlechtes getan. Nur Schlechtes. Waren schrecklich untereinander und gegenüber anderen. Und jetzt sollen sie die Gnade und Barmherzigkeit genauso verdient haben wie wir, die wir so viel dafür geopfert haben. Und dann hat sich Jonah vielleicht auch gesagt, wozu mache ich denn dann den Prophetendienst? Wieso investiere ich denn mein ganzes Leben für Gott? Jahr um Jahr habe ich investiert für Gott, um den Israeliten Gottes Botschaft weiterzugeben. Und das ist auch nicht immer auf Gegenliebe gestoßen. Da war ich auch nicht immer so beliebt. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Und dann hat Gott mir den Auftrag gegeben und ich bin weggelaufen. Aber Gott hat mich zurückgeholt und ich war in dem Wald drin. 3 Tage habe ich ums Überleben gekämpft. Ja, zerfressen von den Magensäften war meine Haut. Um Luft habe ich gerungen. Und ich hatte diesen Überlebenskampf und Gott angefleht. Und dann hat er mir vergeben. Und dann bin ich diesen schweren Weg, habe ich auf mich genommen. Wochenlang bis nach Ninive. Habe so viel investiert für Gott. Gott ist mir barmherzig. Gott war mir barmherzig, ja. Aber ich habe auch alles gegeben. Aber die Leute aus Ninive, die werden jetzt einfach so mit ihnen vergeben. Werden einfach so verschont. Ist es fair? Was reiße ich mir eigentlich den Hintern auf? Lass mich sterben, Gott, sagt er. Lass mich sterben, Gott. Es hat doch keinen Sinn mehr. Es hat doch keinen Sinn mehr. Dann bin ich bei dir, dann muss ich diesen Wahnsinn hier nicht mehr ertragen. Wenn du jetzt die Leute aus Ninive einfach so verschonst, ihnen einfach so gnädig und barmherzig bist, dann fühle ich mich selbst in Frage gestellt. Dann ist mein Leben in Frage gestellt. So sehr hängt er an seinem Verständnis der Gnade Gottes und an seinem Glauben. Und wir merken, dass diese Sicht, diese bestimmte Sicht zu seinem Gott geworden ist. Und nicht mehr diese offene Frage im Raum steht, Gott, was willst du tun? Und wie willst du deine Gnade und deine Barmherzigkeit offenbaren? Und Gott antwortet nur mit diesem einen Satz, hast du wirklich ein Recht darauf, so zornig zu sein? Denk mal drüber nach. Und dann stapft Jonah auf den Hügel. Stapft einfach auf den Hügel. Immer noch zornig. Jonah verließ die Stadt in Richtung Osten. In einiger Entfernung hielt er an und machte sich ein Laubdach. Er setzte sich darunter in den Schatten, um zu sehen, was mit der Stadt geschehen würde. Da ließ Gott der Herr eine Rizinusstaude über Jonah emporwachsen. Die sollte ihm Schatten geben und seinen Ärger vertreiben. Jonah freute sich sehr über diese wunderbare Staude. Aber früh am nächsten Morgen schickte Gott einen Wurm. Der nagte den Rizinus an, sodass er verdorrte. Als dann die Sonne aufging, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen. Die Sonne brannte Jonah auf dem Kopf und ihm wurde ganz elend. Er wünschte sich den Tod und sagte, sterben will ich, das ist besser als weiterleben. Aber Gott fragte ihn, hast du ein Recht dazu, wegen dieser Pflanze so zornig zu sein? Doch, sagte Jonah, mit vollem Recht bin ich zornig und wünsche mir den Tod. Da sagte der Herr, schau her, du hast diese Staude nicht großgezogen, du hast sie nicht gehegt und gepflegt, sie ist in der einen Nacht gewachsen und in der anderen abgestorben. Trotzdem tut sie dir leid. Und mir sollte nicht diese große Stadt Ninive leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können. Und dazu noch das viele Vieh. Gott geht Jona geduldig nach. So unverschämt barmherzig ist er. Er möchte, dass Jona es versteht. Er möchte auch Jona weiterhin gnädig sein. Er denkt überhaupt nicht daran, die Gnade, die er Jona gegenüber hat, zu ersetzen durch die Gnade, die er der Stadt Ninive gegenüber hat. Sondern er möchte beiden gnädig sein. Und so geht er diesem Jona nach. Er hätte das nicht tun müssen. Er hätte wirklich sagen können, du undankbarer, egoistischer Mensch, du bist mein Prophet, mein Mann Gottes. Du wurdest gesegnet in deinem Leben an vielen Stellen. Du wurdest auch herausgefordert, hast auch schwere Zeiten, aber du wurdest gesegnet. Und du weißt so viel über mich, aber ständig meckerst du an mir rum. Du bist selbst ungehorsam und verbohrt. Ja, geh doch hin, wo der Pfeffer wächst, hätte Gott sagen können. Hätte er machen können. Ja, man muss es mal sich vorstellen. Gott hat so ein weltweites Unternehmen. Ein Reich Gottes ist groß. Auf den einen oder anderen kommt es da doch nicht an. Hätte ihn ersetzen können. Hätte einen anderen Propheten berufen können. Mit dem Fingerschnipsen. Wäre gar kein Problem gewesen. Aber das ist das Herz Gottes. Das ist die Barmherzigkeit Gottes, dass er den Einzelnen nicht loslässt. Und dass er dich heute Morgen auch nicht loslässt. Ich kenne dich nicht, aber ich weiß, dass Gott dich nicht loslässt. Dass Gott dir barmherzig sein möchte. Dir seine Gnade zusprechen möchte, wie er es Jona getan hat. Und dann geht der Jona nach. Geduldig hört er die Anklage und den Trotz Jonas an. Und er nimmt sich Zeit, Jona zu erklären, worum es ihm geht. Darum, dass Barmherzigkeit nicht nur einer Person oder einem Volk gehört, sondern dass sie öffentliches Eigentum ist. Öffentliches Eigentum. Die Barmherzigkeit und die Gnade gilt jedem. Weißt du das? Er erklärt es mit einer Rizinusstaude. Jona sucht Schatten, ein Dach ist schnell gebaut, aber das ist nicht so richtig, hält nicht so richtig die Hitze ab. Eine Pflanze, ein großer Strauch, der macht das viel besser. Der gibt viel mehr Kühl. Und dann wächst sie plötzlich. Und Jona erlebt dieses Wunder Gottes mit und denkt, Mensch, toll, danke Gott. Ja, du sorgst dich um mich. Und er fühlt sich wertgeschätzt, der Jona, und toll. Und freut sich darüber. Und genießt den Schatten. Und jetzt kann er wirklich da herabblicken auf Ninive von seinem Hügel. Und kann die Show genießen, fehlt nur noch Popcorn. Und dann wartet er auf Gottes Eingreifen. Aber dann passiert es ganz anders. Am nächsten Tag ist sie plötzlich nicht mehr da. Ist sie verdorrt, ist der Schatten weg. Und dazu kam heißes Wetter und Jona war stinkewütend auf Gott und schon wieder will er lieber sterben. Und das war der Moment, in dem Gott ihm begegnet ist und ihm den Spiegel vorhielt. Er erklärt es ausführlich, er erklärt es ganz in Ruhe. Er sagt, Mensch, Jona, weißt du eigentlich, was du da machst? Du willst sterben, weil eine Pflanze kaputt geht. Weil eine Pflanze kaputt geht. Und die hast du nicht mal selbst gebaut. Die hast du empfangen durch ein Wunder. Durch mein Wunder, durch meine Gnade, durch meine Barmherzigkeit hast du die empfangen. Was glaubst du, wie es mir mit den vielen Menschen in Ninive geht, die doch meine Geschöpfe sind? Wenn du schon über was wütend wirst, was du selber nur aus Gnade empfangen hast, wie soll es dann mir gehen, der ich die Menschen gemacht habe, der ich die Menschen liebe? Und auch wenn sie verkommen sind, auch wenn sie moralisch fehlgeleitet, sündig sind, sind es immer noch Menschen. Und sie sind Opfer ihrer selbst. Sie können rechts von links nicht unterscheiden, so formuliert es die Bibel. Das heißt einfach, sie wissen nicht, wie man richtig lebt. Es wurde ihnen nie beigebracht. Und jetzt hast du gepredigt und sie haben es angenommen und erkannt. Und sie wollen so leben, sie wollen gut leben, sie wollen sich ändern. Wie viel mehr sollte mich das traurig machen, wenn ich sie zerstören würde, wenn du schon traurig bist über diesen blöden Rizinusstrauch? Wir wissen nicht, ob Jona verstanden hat, was Gott ihm da gesagt hat. Die Geschichte ist hier einfach aus. Mit diesem letzten Vers endet das Jona-Buch. Und das ist auch gar nicht die erste Absicht, die das Jona-Buch hat, zu erklären, wie Jona jetzt damit umgeht, sondern dem Jona-Buch geht es darum, dass wir erkennen, wer Gott ist und wie Gott ist. Und dass wir dieses Gnadenprinzip erkennen. Jona hätte jetzt sehen können, dass er merkt, stimmt, alles, was ich habe, habe ich aus Gnade gekriegt. Alles habe ich aus Gnade gekriegt. Und vielleicht habe ich es einfach nur selbstverständlich hingenommen. Ein Gott, der nicht nur uns barmherzig ist, sondern allen Menschen, den es dahin treibt, wo Menschen ihn noch nicht kennen, dieser Gott, der wird uns vorgestellt. Diese Barmherzigkeit wird uns vorgestellt. dass wir erkennen, nicht, also wir haben die Barmherzigkeit genauso nötig wie alle anderen, aber die anderen haben die Barmherzigkeit andersrum auch genauso nötig wie wir. Wir haben einen Gott, dem Barmherzigkeit und Liebe und Gnade nicht nur für die Leute wichtig ist, die seinen Willen tun, sondern der mit seiner Barmherzigkeit und Gnade auch noch andere Menschen erreichen will. Und wir sind eingeladen, da mitzumachen, Menschen mit Gott bekannt zu machen, ihnen die Umkehr zu Gott zu ermöglichen, indem wir als Gottes Botschafter in Wort und in dem, wie wir leben, unser Umfeld prägen, von Jesus weitersagen. Indem wir anderen Menschen von Herzen die Barmherzigkeit und Liebe Gottes gönnen, uns wünschen, dass sie diesen Gott, diesen Jesus finden, der uns selbst auch immer wieder mit Geduld, Liebe und Barmherzigkeit nachgeht. Und eine Frage, die darf uns herausfordern aus dieser Geschichte und soll uns herausfordern. Wie viel trauern wir um Sachen wie die Rizinusstaude? Wie viel trauern wir um Sachen im Gegensatz zu anderen Menschen, die verloren gehen? Was macht dich trauriger? Dass dein Arbeitskollege Jesus noch nicht kennt? Oder dass dir jemand eine Delle ins Auto gefahren hat? Was bewegt dich emotional mehr? Überleg das mal. Ich finde es herausfordernd, diesen Gedanken. Was macht dich trauriger? Dass du die Beförderung nicht bekommen hast, für die du gebetet hast? Oder dass deine Verwandtschaft Jesus noch nicht kennt? Oder deine Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen? Wie viel betest du überhaupt für andere Menschen, die Jesus noch nicht kennen? Sind wir so abgestumpft, dass wir uns mehr Gedanken über Rizinusstauden machen, über materielle Dinge in unserem Leben? Dass wir uns so sehr um uns selbst drehen, dass wir einfach vergessen haben, dass diese Barmherzigkeit Gottes, von der wir jeden Tag leben, die wir gerne in Anspruch nehmen, immer beim Abendmahl, immer wenn wir um Sündenvergebung beten, immer wenn wir selber uns was zu Schulden kommen lassen, diese Barmherzigkeit, die wir selber in Anspruch nehmen, dass uns kein Anliegen mehr ist, dass andere Menschen das erfahren. Menschen, die nicht unbedingt gut leben. Menschen, die vielleicht rechts von links nicht unterscheiden können, so wie die Nineviten, die es am allernötigsten haben. Die uns vielleicht nicht wohlgesonnen sind, aber die verloren gehen ohne die Barmherzigkeit und Gnade Gottes. Diese herausfordernde Frage habe ich für mich selber mitgenommen und die gebe ich heute an dich weiter. Worum drehst du dich mehr? Um materielle Dinge? Um deine eigenen Bequemlichkeiten oder um Gottes Reich und darum, dass die Barmherzigkeit zu anderen Menschen kommt. Und deswegen habe ich eine Challenge für dich. Bis Ostern für zwei Menschen zu beten. Für zwei Menschen aus deinem Umkreis, vielleicht Familie, vielleicht aus deinem Arbeitsplatz. Du darfst natürlich gerne auch für mehr beten, überhaupt gar kein Problem. Aber mindestens zwei. Dafür zu beten, dass sie die Barmherzigkeit, Liebe und Gnade Gottes kennenlernen. Und an Ostern, und an dem Sonntag nach Ostern, da lassen sich Leute auch gern mal einladen, weil Ostern ja auch ein christlicher Feiertag ist. Und in diesen Gottesdiensten, da werden wir in besonderer Weise darauf achten, dass Menschen, die mit Gott noch wenig am Hut haben, auch verstehen, was da alles abläuft. Wollen ihnen Gott vorstellen. Und danach haben wir einen Glaubensgrundkurs. Einfach einen Kurs, wo wir den Glauben vorstellen, wo man den Glauben entdecken kann. Ganz einfach, wo sich jeder entscheiden kann, ist das einleuchtend für ihn oder nicht, möchte sich dem anschließen oder nicht. Warum? Weil wir wünschen uns, dass Menschen die Barmherzigkeit Gottes erkennen für sich und die Gnade Gottes für sich annehmen, weil Gott diese Menschen liebt und weil wir diese Menschen deshalb auch lieben sollten. Weil wir es ihnen gönnen sollten, dass sie diesen Schatz, den wir haben, auch kennenlernen. Und vielleicht lassen sich ja dann, wenn du dafür betest, lassen sich die Leute ja einladen und können Gott kennenlernen. Und wenn du in einer Kleingruppe bist, dann könnt ihr auch gerne gemeinsam beten, könnt ihr die Namen austauschen und füreinander beten und schauen, was Gott tut. Gott liebt es, barmherzig und gnädig zu sein. Gott liebt es, barmherzig und gnädig zu sein. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir von Herzen für diese Botschaft, die wir jetzt nochmal gehört haben von Jona. Danke, dass du uns so ehrlich berichtest über diese Kämpfe, die der Jona innerlich hat. Und Jesus, wenn wir ehrlich sind zu uns selber, dann finden wir einige dieser Kämpfe in uns wieder. Jesus, wir wollen deine Barmherzigkeit nicht beschränken auf uns und auf die Art, wie wir sie erlebt haben, sondern wir wollen auf dich schauen und wir wollen lernen zu sehen, wo deine Barmherzigkeit Wellen schlägt und Früchte trägt. Und das wollen wir wertschätzen und dir dankbar dafür sein. Und wir wollen selber Werkzeuge sein deiner Barmherzigkeit für unser Umfeld, für die Menschen, die wir kennen aus unseren Vereinen, aus unseren Arbeitsumfeldern, aus unseren Familienumfeldern. Und wir beten, dass du durch uns diesen Menschen barmherzig, gnädig und voller Liebe begegnest. Schenk, dass wir das erleben in den nächsten Wochen. Dir zur Ehre. Amen. Der Gott voll Liebe, Erbarmen und Geduld, dessen Güte keine Grenzen kennt, dieser Gott segne dich. Er segne dich mit Wachstum in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Ihm sei Ehre jetzt und für alle Zeiten. So segne dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.